Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die verschoben und die verängstigten Seelen der Menschen begannen, sich in der vertrauten Ordnung, nach Sicherheit und der wärmenden Frühlingssonne zu sehnen. Dankbare Blicke wurden zum Himmel gesendet, verbunden mit Fürbitten, Gesängen und den Gebeten zum gnädigen Herrn. Wir schreiben das Jahr 1643. In der frühen Morgensonne leuchtet der Winterhimmel vor kurzer Zeit hell auf, so wie ein hoffnungsvolles, noch vages Zeichen von oben, eine noch vage Erwartung auf leichtere Zeiten. Das Mittelalter ist zu Ende gegangen und die Neuzeit beginnt. Die Menschen jedoch können erst allmählich ihre Überzeugungen und Sichtweisen verändern. Die aufgeklärte Geisteshaltung der Neuzeit beginnt nur sehr zögerlich zu siegen. Die alte Glaubenshaltung braucht viel Zeit, um endgültig zu kapitulieren. Die Erde ist keine Scheibe. So ein Glaubenssatz bemächtigt sich nur mit vielen Opfern gegen die konservativen Kräfte von Klerus und weltlicher Macht. Alle Menschen sind von dem Gesetz gleich, wünschen wir uns immer noch. An diesem Morgen wird eine junge Frau aus dem Hexenmeisterhaus von einer Handvoll lippischer Soldaten zum Scheiterhaufen gebracht. Ihr Kopf ist fast kahl geschoren, ihr Gesicht und die Arme sind schwer gezeichnet von Spuren oftmaliger Marterung. Die Hände verstümmelt als sichtbare Folge der peinlichen Befragung. Alle Glocken der Kirchen in Lemgo läuten unerbittlich laut, um Schaulustige anzulocken und zu verkünden: Kommt alle aus euren Häusern, wir verbrennen den Bösen. Der Herr wird es uns danken. Die junge Frau geht erhobenes Hauptes und ihre strubbeligen roten Haare leuchten wie ein Fanal der Freiheit des Denkens. Sie weiß, es ist ihr letzter Gang. Sie aber will ihn mit Stolz gehen. Ich bin gebrochen, aber nicht zerstört. Obwohl sie verschmerzt und kaum noch gehen kann, wehrt sie das Angebot körperlicher Unterstützung ebenso ab, wie auch die eindringlichen Worte des Pfarrers, der sie begleitet: Vater unser. Das Gebet soll sie trösten und ihr die Kraft geben, diesen ungerechten Weg gefestigt zu gehen. Im Kontrast zu der gespenstischen Szenerie steht davon scheinbar unberührt die baulich harmonische Kulisse der friedlich daliegenden, wohlhabenden Bürgerstadt Lemgo. Die Lemgoer strömen aus ihren Häusern, um sich das Schauspiel nicht entgehen zu lassen. Hexenverbrennungen in Lippe sind traditionell hervorragende Publikumsmagneten für jedermann und ein lukratives Beibrot für die Bürgerschaft. Für jedermann, ob reich, ob arm, ob Bettler, ob Bauer, ob Edelmann, dienen doch diese Veranstaltungen dem existenziellen Ziel, die Macht des Satans zu brechen und die sündigen Menschen zu bestrafen. Die Strafen versprechen Sicherheit, tödliche Sicherheit für jeden, den sie trifft, und sie kann jeden treffen, sie ist absolut willkürlich und macht nicht Halt vor Stand und Ansehen der Person, ob Mann, ob Frau, ob Kind. Jeder kann besagt werden, vom Bösen, vom Satan besucht worden zu sein. Sie habe gebuhlt mit dem Teufel, ich habe es gesehen, und erlöse uns von dem Bösen. Die Gaffer drängen sich zusammen und streiten sich um die besten Plätze. Die Soldaten schaffen eine Gasse und die besagte Frau wird zum Scheiterhaufen geführt. Es wird ihr vorgeworfen, als Frau des Pfarrers mit dem Teufel verkehrt und den frommen Pfarrer in den Wahnsinn getrieben zu haben. Vergeblich hat die Familie versucht, genügend Geld zusammenzubekommen, um Marthe Schröter dem schnellen Gnadentod mit dem Schwert zu ermöglichen. Als die Flammen auflodern, hat unser gnädiger Gott die Marthe schnell erstickt, aber ihre Schreie, als die Flammen sie umzüngeln, bleiben den Bürgern der Stadt noch lange in den Ohren und sie hoffen, der Tod trägt dazu bei, das Böse zu bannen, schlechte Ernten und die schwarze Pest zu verhindern und ihr Leben zu verbessern. Am Anfang von Hexenprozessen in dieser Stadt, in dieser Zeit, stand eine üble Nachsage und Nachrede, die Besagung genannt wurde. Dann folgte eine sogenannte peinliche Befragung, das heißt ein Verhör unter der Folter. Dann schloss sich der Prozess an, das Urteil und die Hinrichtung, alles stand von Beginn an fest. Die Tortur war immer dieselbe. Tine Rampendahl war eine der seltenen Hexen in Lemgo, die dem Verhör widerstand. Nach diesem letzten Prozess war die schlimme Zeit der Hexenverbrennung im ganzen Deutschen Reich beendet. Bösartige Zungen behaupten allerdings, nur sei geschehen, dass das Böse, der Böse, weiter sein Unwesen treiben könnte, solange es die Menschen so schwer aushalten können, nicht alles zu wissen, erklären zu können, um es zu beherrschen, sind sie nicht davor gefeit, ihr Handeln in Zeiten der Unsicherheit frei von Vorurteilen und Aberglauben zu halten. Und so entwickelte der Mensch den Forschergeist, begab sich auf den Weg, den Glauben zu ersetzen, erfand Ding um Ding, erkundete Land um Land und eroberte Welt um Welt, erklärte sie, vermaß sie und begann sie zu verändern. Aber, das Böse scheint in uns zu stecken, scheint ständiger Begleiter der Lebensangst zu sein, auch wenn wir es gerne, so gerne verdrängen. Manchmal erscheint es, als ob selbst der immense Wissensgewinn und ständige Erkenntniszuwachs allesamt Produkte von Wissenschaft und Forschung die tückische Macht irrationaler Ängste nicht zu bannen vermögen. Wissen ist Macht, Unwissenheit aber auch. Denn wer hat denn Angst vom schwarzen Mann? Jeder? Ich mache einen kleinen Sprung jetzt in die Neuzeit vor vielleicht 20 Jahren. Also Sie müssen immer daran denken, Lemgo bleibt Lemgo. Selbst wenn das Böse ausgerottet scheint, es scheint nur so. Es ist kurz vor 8 Uhr, der Pfarrer von St. Pauli ist auf dem schnellsten Wege zu seiner Kirche mitten in Lemgo unterwegs. Er muss Punkt 7 die Abendandacht halten. Heute ist er aber verspätet und deshalb sehr in Eile. Es ärgert ihn deshalb besonders, dass er nicht alleine ist und Rücksicht nehmen muss. Neben ihm geht Martin, sein Sohn, der älteste seiner Kinder. Martin ist jetzt 13 Jahre alt und noch nicht in der Pubertät. Deshalb kann er auch mit den weitaus hohen Schritten seines Vaters, der mit seinen langen Beinen gnadenlos vorwärts stürmt, nur mit aller Mühe mithalten. Martin fühlt sich getrieben, fremdbestimmt, er möchte lieber trödeln, in seinem eigenen Tempo den Weg nehmen. Innerlich sträubt sich etwas in ihm. Immer soll ich Vater begleiten. Warum nicht meine Brüder? Die dürfen tun und lassen, was sie wollen. Immer der gerade Weg zur Kirche, dieser Weg langweilt mich, denkt er ärgerlich und kneift seinen Mund zusammen, bis es ihm weh tut. Er empfindet diesen Weg so abgenutzt wie die Kirchenbank, in der er sich gleich setzen muss, direkt vor der hohen Kanzel, in Vaters direktem Sichtfeld. 1, 2 Stunden, manchmal auch länger, Stunden, die sich hinziehen, sehen wie klebriger Honig, den er so gerne im Keller aus einem Glas schöpft. Klebrige Stunden des Aushaltens, Sitzenbleibens, mit dem inneren Befehl, sich groß bewegen zu dürfen. Jeden Sonntag, jeden Feiertag, diese vergeudeten Stunden, bis Vater sicher ist, dass die Wucht seiner zornigen Worte auch den letzten Penner, den letzten satten Bürger erreicht und nachhaltig verstört hat. Zerstört hat. Wie viel leichter, denkt Martin Bitter, haben es da die Katholischen. Zum einen gibt es gar keine gequälten Kinder vom Pfaffen und zum anderen darf die Gemeinde zwischen den heiligen lateinischen Vokabeln und dem langweiligen Gelaber von vorne aufspringen, rumgrölen, auf die Knie fallen, sich bekreuzigen und bekommen dazu noch gratis eine würdige Show geboten. Mit so langen, goldverzierten Gewändern, mit duftendem Weihrauch und lustigen Schellengeläut, mit Messdienern und Chorknaben. Bei uns armseligen Protestanten, da darf man sich erst rühren, wenn der Vater das Vaterunser in den Mund nimmt, wie wir auch vergeben unseren, und dann werde ich erlöst und unsere Sünde darf mich auf die Freiheit freuen, mich frei zu bewegen, lossausen, wie schnell meine Beine mich tragen wollen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So weit ist es aber noch nicht. Und ein bitterer Unwillen gärt in ihm hoch, bitter wie Galle. Wohin geht mein Zorn? Trifft es den anderen und fällt er zurück auf mich? Ich muss mich mal mit Hans Christian darüber unterhalten. Der wird mich verstehen. Jetzt aber muss er Vater folgen. Wie das Lamm zur Schlachtbank, das weiß er. Er muss mitgehen. Und so stapfen sie Seite an Seite durch die schmalen Gassen der Innenstadt von Lemgo, wobei der Rhythmus ihrer Schritte das Kopfsteinpflaster wie ein Staccato bearbeitet, wie die Schläge mit einem Teppichklopfer den staubigen Teppich. Der vertraute, gewohnte Anblick der besonderen Stadtarchitektur seiner Heimatstadt lässt den Jungen kalt. Wie Juwelen, die vom Alltäglichen getragen werden, ihren wahren Wert für den, der sie benutzt, mit der Zeit verlieren. Der Wert kehrt erst dann zurück, wenn das Kleinod für immer verloren ist, leichtfertig in einem Gulli auf der Straße des Lebens verschwunden. Träum nicht, Bengel, los, Marsch, Vaters Stimme hat die Schärfe eines Peitschenhiebes. Peng! Und Martin duckt sich automatisch zwischen seine Schultern. Aus einem Torbogen kommt dem Pfarrer und seinem Sohn ein Trupp freier, lebenslustiger Straßenjugend, alle in Martins Alter entgegen. Martin sieht sie voller Neid an, können sie doch tun und lassen, was sie wollen. Als Vater und Sohn mit den Halbwüchsigen auf einer Höhe sind, halten die Bengels, als ob sie einen inneren Drang gehorchen würden, demonstrativ die Nase zu. Martin versucht, die Gleichaltrigen nicht direkt anzusehen. Er kennt doch einige Gesichter aus der Schule. Er schaut zur Seite und hält seinen Kopf noch tiefer gesenkt. So ein Mauseloch, das würde ihm jetzt gefallen. Und er verlangsamt wie auf der Suche nach einer Fluchtgelegenheit die Gehgeschwindigkeit. Komm, Junge, trödel nicht rum, die Gemeinde wartet nicht. Wir müssen weiter, wir haben uns beim Krankenbesuch bei einem ollen Sünder Rohleder, diesen Suffkopf, arg verspätet. Gott sei seiner gnädig und iba. Ich wusste doch auch diesen widerlichen, klebrigen Topfkuchen von seiner Frau Hermine essen. Sollte ich Nein sagen? Martin kennt das schon von seinem Vater, dass er so bitter mit sich selbst spricht und scheinbar keine Antworten erwartet. Die letzten Worte quollen aus ihm heraus wie verdorbener Fisch und seine Schritte werden noch länger, noch schneller. Martin kommt kaum noch hinterher. Und als der Vater ihn obendrein noch kräftig mit sich zieht, verstolpert sich der Junge und fällt auf den harten Boden, sodass seine Unterlippe zu bluten anfängt. Verdammte Scheiße, es fährt es dem Gottesmann, als er seinen Sohn wieder nach oben zieht. Scheiße, Scheiße, unser Herr hat Scheiße am Bein, das weiß doch jedes Schwein. Scheiße, Scheiße, grölen die Gassenjungen im Chor, im höhnischen Stimmbruch, Singsang. Wieder und wieder, Martin möchte sich die Ohren zuhalten, aber der Zugriff vom Vater steigert sich, sodass sein Spielraum noch kleiner wird. Jetzt reißt dem Vater der Geduldsfaden endgültig und er packt seinen Sohn so fest, dass er ihm fast die Schulter ausrenkt. Martin schreit vor Schmerz auf. Da hat der Vater plötzlich das Gezerre und Gezetere Satz, lässt seinen Sohn unvermittelt los und rennt allein weiter. Die frechen Knaben lachen und johlen hinter dem Flüchtigen her und einer dreht sich sogar um und entblößt ganz kurz seinen Hinterteil, einen weißen Kinderpopo, leuchtet kurz auf und das Gesicht der Blagen klingt noch höhnischer die Gasse entlang als zuvor. Es hallt wieder zwischen den eng anstehenden Häusern, verfängt sich zwischen den hohen Giebeln und gellt nach bis zum Kirchturm, wo eine Reihe schwarzer Vögel, Elstern, sich gerne dort niederlassen, um alles im Blick zu haben, erschreckt auffliegen und wie eine durchscheinende Wolke einmal den Kirchturm umkreist, um sich bald wieder auf einem der großen Bäume am Stadtrat von Lemgo niederzulassen, als ob sie dort nur auf ein neuerliches Signal zum Zurückflattern erwarten. Martin bleibt stehen, er schämt sich, ist außer Atem, allein, von allen verlassen und verhöhnt. All seine Energie ist aus seinem Körper gewichtet und ein Gefühl von Leere lähmt seinen Geist. Länger verharrt er in der Erstarrung, dann sieht er, dass sein Vater wie ein von Hunden gejagter Rotfuchs in seinem Bau, dem hohen Portal der Kirche verschwindet. Einen kurzen Moment fühlt Martin sich erlöst, er verlangsamt seine Schritte, bis ihm die Kirchenglocken, wie untereinander abgesprochen, alle zusammen trommelnd rufen, zurufen, komm, kommt alle und lobpreist den Herrn. Und alle, die hören können, werden vom unerbittlichen Gedröhne herbeizitiert und er und auch die anderen Christen. Und es ist ein unbedingter Befehl, dem sich zu entziehen, sich keiner traut, der keinen Widerspruch duldet. Wer will schon auf seine Sünden und seine Schuld an der Schuld sitzen bleiben, zum Juden werden, der mit Zins und Zinseszins arbeiten? Das darf kein wahrer Christ. Der Innenraum der Kirche wird wie jeden Sonntag bis zur letzten Bank voll werden. Um dort zu fehlen, ist Sünde, und Sünde ist nicht vorgesehen in dieser properen Bürgerstadt. Martin wankt wie vergessen hinter seinem verschwundenen Vater her. In den Ohren schmerzt noch das hämische Lachen. Der Blagen bohrt sich in sein Selbstvertrauen und sendet Hilferufe, die niemand hören will. Er schwört ihnen und der Welt, sich beidseitig zu rächen und nimmt seinen Schwur mit in das Gotteshaus, noch ehe die schweren, eisenbeschlagene Tür hinter ihm zufällt. Das Gelächter ist erstickt, der Glaube hat die Oberhand gewonnen und das Allgemeine und das Gelächter der Gosse, die gemeine, dumme Welt ist verschwunden. Begleitet wird seine plötzliche Befreiung durch das fulminante Einsetzen der Orgel. Sie hat die alleinige Kraft und die Stärke, seine Zweifel an sich selbst und seinen Gefühlen von Mut und Hoffnung zum Schweigen zu bringen. Jetzt kehrt in Martin die Kraft zurück und als sein Vater mit seiner vollen Baritonstimme das Wort verkündet, ist er gegen seinen Willen gefangen in dem, was die Bibel sagt, am Anfang war das Wort. Die Finsternis aus der sündigen Welt zu vertreiben, erscheint ihm in diesem Moment der einzige Weg, um Angst und Zorn aus seiner Seele zu vertreiben. Als Marti zur Seite sitzt, erblickt er Hans Christian, ihre Blitze kreuzen sich und Hans Christian scheint ihm etwas sagen zu wollen, stumm verbunden in einem gemeinsamen Schicksal. Martin erinnert sich an den letzten Kirchgang. Da ist geschehen, was die dummen Jungen draußen inszenierten, voller Abscheu. Da kam das Übel von ihm zu allen Gemeindemitgliedern. Davon waren sie überzeugt. Der Pfarrer hatte den Leibhaftigen gesehen und der hat ihn berührt. Sieht, wie er riecht. Alle riechen dann so. Die Kirchenluft ist geschwängert von einem widerlich haftenden, hässlichen Gestank, eine Beleidigung für jedes Riechorgan. Nur er, der riecht nichts, hat nichts gerochen. Als ob er nicht von hier ist, hoch die Nase, geht er über den Hof, sein Vater sieht den Kackhaufen nicht, tritt hinein wie ein dummer Junge, schaut nicht mal wieder nach oben, in seine geistige, abgehobene, jenseitige Welt, schwebt dort, statt nach unten zu sehen, wie es alle tun, die reumütig sind. Er nimmt nicht wahr, wo das wirkliche Leben stattfindet. Sein Blick ist wie immer zu ihm gerichtet. Wer da soll dafür büßen? Die Antwort liegt in aller Nase. Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir denn noch?
10 Minuten.
10 Minuten? Ich muss mal einen kleinen Schluck trinken. Aber diese 10 Minuten würden uns gut tun, um den Zug zu erreichen. Also mein Vorschlag ist, wenn es noch Fragen gibt zu dem Krimi, die bei Möglichkeit zu beantworten, und sonst schauen Sie selbst rein. Es ist der zweite Krimi, der im DGV-Verlag erschienen ist. Ich würde Ihnen empfehlen, gleich eine Mittagspause zu machen. Und wir eilen jetzt ganz schnell davon, um noch irgendeinen Zug in Richtung Bielefeld zu kriegen. Vielen Dank.
Ja, danke schön. Ja, Forum Seelische Gesundheit, alle drei. Noch näher ran. Alle drei Vorträge, Lesungen und Diskussionen zu Gesellschaft, Psychologie und Psychiatrie. Ja, näher ran oder lauter? Was macht weniger Störungen? Also ich bin ein unruhiger Mensch, das mache ich sonst immer im Gehen, aber bei Lesungen manchmal habe ich das Gefühl, dass das Publikum mehr hat davon, als wenn ich sitze. Leipziger Buchmesse, Leipzig liest, ist jetzt nicht an, ne? Jetzt ist nicht an, ne? Ja. Dirk, so, es sind noch 4 Minuten. Ja. Dielchen, was ist denn?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.